Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Von einem seiner Jünger wurde Jesus verraten, von einem anderen verleugnet und der Rest machte sich auf und davon. Nach seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane landet Jesus vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat ist die oberste religiöse und zugleich auch politische Instanz der Juden. Jesus wird verhört. Falsche Zeugen sagen gegen ihn aus. Dann steht das Urteil fest. Jesus ist des Todes schuldig, weil er behauptet, der lang ersehnte Messias und der Sohn Gottes zu sein. In den Augen der Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten ist das Gotteslästerung. Doch das Todesurteil des Hohen Rates darf nicht so ohne weiteres vollstreckt werden. Der Grund? Zur Zeit Jesu haben in Israel die Römer das Sagen. Judäa, Samaria und Galiläa sind nichts anderes als römische Provinzen. Vieles darf der jüdische Hohe Rat selbst entscheiden, aber für die Umsetzung eines Todesurteils ist die Genehmigung durch die Römer erforderlich. Deshalb wird Jesus nach dem Verhör vor dem Hohen Rat zum römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht. Davon handelt unter anderem diese Sendung, zu der ich Sie ganz herzlich willkommen heiße. In der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir nun das 15. und damit vorletzte Kapitel des Markus-Evangeliums. Die Nacht, in der Jesus gefangen genommen wird, könnte man ein wenig theatralisch als Nacht der Sünde bezeichnen. Denn innerhalb weniger Stunden machen sich nicht nur die Feinde Jesu an ihm schuldig, sondern auch seine Freunde. Sie sündigen auf eine Art und Weise, wie sie es selbst nicht für möglich gehalten haben. Petrus, indem er im Hof des Hohen Rates Jesus verleugnet. Judas, indem er bereits zuvor Jesus an seine Feinde verraten hat. Und die restlichen Jünger, indem sie, als es brenzlig wurde, Reißaus genommen haben. Dass sich auch der Hohe Rat gegen Jesus versündigt, dürfte ohnehin klar sein. Interessant ist die Tatsache, dass die unterschiedlichen Sünden von ganz unterschiedlichen Leuten einerseits dazu beitragen, Jesus ans Kreuz zu bringen. Doch andererseits wird sein Tod am Kreuz auch für unzählige Menschen zum Segen, weil er dort für ihre Sünden stirbt. Das Kreuz symbolisiert damit Fluch und Segen zugleich. Es steht einerseits für eine unfassbare Tragödie, denn Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, wie Paulus es einmal ausdrückte. Doch andererseits steht das Kreuz auch für den Sieg, den Jesus dort davongetragen hat. Denn er ist an diesem Kreuz gestorben, so sagt Paulus weiter, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn wir also in Kapitel 15 des Markus-Evangeliums lesen, wie Jesus gelitten hat und qualvoll gestorben ist, dann sollte uns das nicht nur traurig machen, sondern auch unsere Herzen mit Dankbarkeit erfüllen. Warum betone ich das so? Nun, es gibt Menschen, die vor Traurigkeit zerfließen, wenn sie in der Bibel lesen, wie Jesus leiden musste. Es gibt Verkündiger, die mit dramatischen Worten ganz detailliert beschreiben, wie die Hände Jesu mit Nägeln durchbohrt wurden. Und es gibt bestimmte Frömmigkeitsrichtungen, die einen besonderen Wert darin sehen, das Leiden Christi nachzuempfinden. Betrachtet man dagegen die vier Evangelien, so stellt man fest, dass sie sehr nüchtern und zurückhaltend über diese Vorgänge berichten. Und ich denke, dafür gibt es einen handfesten Grund. Jesus braucht nicht unser Mitleid, schon gar nicht rund 2000 Jahre, nachdem er für uns gestorben ist. Aber er möchte, dass wir ihm glauben. Voller Leidenschaft schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, »Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.« Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Das Markus-Evangelium wurde in erster Linie für Menschen geschrieben, die sich der römischen Lebensweise und Kultur zugehörig fühlten. Das Römische Reich war damals die Weltmacht schlechthin, und vereinnahmte viele Länder und Nationen. Und so wurde das Markus-Evangelium als ein Evangelium der Tat konzipiert, um den Römer schlechthin damit anzusprechen. In den zurückliegenden Kapiteln wurde deshalb immer wieder hervorgehoben, was Jesus für die Menschen getan hat, wie er sie heilte und von bösen Geistern befreite. Doch nun steht die größte Tat, die Jesus jemals vollbracht hat, unmittelbar bevor. Dadurch wird die Botschaft des Evangeliums auch für diejenigen begreifbar, die mit Worten allein nur wenig anfangen können. Obwohl der Apostel Paulus ein leidenschaftlicher Prediger und Briefeschreiber war, betont auch er, dass es letztlich darauf ankommt, was Jesus für die Menschen getan hat, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Es kommt nicht darauf an, was Sie oder ich für ihn tun könnten, sondern was er für uns getan hat. Denn, so heißt es im Römerbrief, Jesus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Wenden wir uns nun dem Bibeltext aus dem Markus-Evangelium Kapitel 15 zu. In Vers 1 wird berichtet, und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat, und sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Der Hohe Rat war die höchste religiöse und politische Instanz der Juden im damaligen Israel. Sie hatten auch das Recht, wie im Fall von Jesus, ein Todesurteil auszusprechen. Aber die Vollstreckung musste durch die römischen Behörden genehmigt werden. Nun war es naheliegend, dass die Römer mit einer Anklage wegen Gotteslästerung nichts anfangen konnten. Das gehörte für sie zu den religionsinternen Angelegenheiten, in die sie sich nicht einmischen wollten. Deshalb musste eine andere Anklage her. Zu diesem Zweck versammelten sich, wie in Vers 1 beschrieben, die Hohenpriester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und hielten Rat, und zwar schon am Morgen nach seiner Festnahme und seinem Verhör. Danach brachten sie Jesus zu Pontius Pilatus. Er war der Statthalter in jenen Tagen. Sein Hauptquartier hatte er in Caesarea, direkt an der Mittelmeerküste. Wahrscheinlich liebte er das besondere Klima dort und kam nur zu bestimmten Festtagen nach Jerusalem, um nach dem Rechten zu sehen. Denn gerade bei solchen Anlässen, wenn viele Leute in die Stadt kamen, bestand immer die Gefahr von politischen Unruhen. Protestmärsche gegen die römische Besatzungspolitik oder ähnliche Aktionen sollten unbedingt vermieden werden. Also musste sich Pontius Pilatus mal wieder nach Jerusalem begeben. Meiner Einschätzung nach war er nicht gerade das, was man einen Vollblutpolitiker nennt. Auf mich wirkt er im weiteren Verlauf der Geschichte ziemlich leidenschaftslos. Seine einzige Leidenschaft bestand darin, alles irgendwie schnell über die Bühne zu kriegen und es allen recht zu machen. Jesus hätte er am liebsten gleich wieder freigelassen, weil er keine Schuld an ihm finden konnte. Doch dann hätte er es sich mit den religiösen Führern der Juden verdorben. Also versuchte er, einen Kompromiss zu finden. Hören Sie dazu die Verse 2-6. Und Pilatus fragte Jesus, »Bist du der König der Juden?« Er aber antwortete und sprach zu ihm, »Du sagst es.« Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals, »Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen!« Jesus aber antwortete nichts mehr, so dass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Pilatus war verwundert. Einen Gefangenen, dem die Todesstrafe drohte und der sich gegen aberwitzige Anschuldigungen nicht zur Wehr setzte, so etwas hatte er noch nie erlebt. Wenn wir ins Johannesevangelium schauen, dann stellen wir fest, dass es zwischen Pontius Pilatus und den religiösen Führern der Juden zu einem längeren Disput gekommen sein muss. Dann ging Pilatus auf einmal in sein Dienstgebäude und rief Jesus zu sich um mit ihm unter vier Augen zu sprechen. Er hoffte wohl, Jesus zur Vernunft bringen zu können. Doch Jesus sagte wie immer nichts als die Wahrheit, und nun war es an Pontius Pilatus, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. So, wie es im Grunde auch heute noch jeder Mensch tun muss, der sich mit Jesus beschäftigt. Da fiel Pontius Pilatus ein, dass er jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ. Eine großzügige Geste der Römer an das jüdische Volk. Pilatus hoffte, dass das Volk die Freilassung Jesu fordern würde, so dass er sich selbst weder auf die Seite der religiösen Führer noch auf die Seite Jesu stellen müsste. Ab Vers 7 wird weiter berichtet: Es war aber einer genannt Barabbas, gefangen mit den Anführern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er, Pilatus, tue, wie er zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn. Was hier passiert, muss man sich mal vor Augen halten. Pontius Pilatus ist eigentlich von der Unschuld Jesu überzeugt. Um die Hohenpriester und Schriftgelehrten nicht zu verprellen, hält er sich aber zurück. Die jährliche Gefangenenamnestie scheint ein Ausweg zu sein, denn das Volk darf darüber entscheiden, wer diesmal freigelassen werden soll. Und damit das Volk auch ja in seinem Sinne entscheidet, stellt er dem unschuldigen Jesus den schlimmsten Verbrecher Jerusalems gegenüber. Pilatus ist sich absolut sicher, das Volk wird sich für Jesus entscheiden. Als es jedoch anders kommt, ist Pilatus total verwirrt. Er, der stolze römische Statthalter, fragt das Volk: Ja, was soll ich dann aber mit Jesus machen? Die Antwort kommt prompt: Kreuzige ihn. Weiter ab Vers 14. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn. Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Haben Sie es eben mitbekommen? Nachdem Pilatus einerseits die religiösen Führer nicht verprellen und andererseits Jesus kein Unrecht zufügen wollte, wollte er nun auch noch dem Volke zu Willen sein. Er ist wahrhaftig ein Mann, der sein Fähnlein nach dem Winde dreht. Und so kommt es dazu, dass ein Unschuldiger zur Vollstreckung der Todesstrafe freigegeben wird. Wobei, so richtig unschuldig ist er ja nicht, denn er nimmt ja meinen Platz ein, stirbt für meine Schuld. Und ich bin alles andere als unschuldig. Wenn ein Todesurteil vollstreckt werden sollte, wurde der Verbrecher gewöhnlich den römischen Soldaten übergeben. Aus historischen Berichten ist bekannt, dass sie sich oft ganz üble Spielchen ausdachten, um den Gefangenen zu demütigen und zu quälen. Auch Jesus bleibt diese Tortur nicht erspart. In den Versen 16 bis 20 wird berichtet: Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist, ins Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spieen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Die Soldaten bekommen also freie Hand, Jesus zu quälen und zu demütigen. Aus historischen Schilderungen ist bekannt, dass es zum Beispiel üblich war, dem Gefangenen die Fäuste zu zeigen. Dann wurden ihm die Augen zugebunden, und alle Soldaten bis auf einen schlugen zu, so heftig sie konnten. Wenn der Gefangene dann noch bei Bewusstsein war, wurde ihm die Augenbinde abgenommen, und er musste raten, wer ihn nicht geschlagen hatte. Natürlich hat der Gefangene meistens falsch geraten, und so wurde das schreckliche Spiel weitergespielt, bis das Opfer irgendwann ohnmächtig zu Boden sank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Jesus so zugerichtet wurde, dass man ihn kaum noch wiedererkennen konnte. Denn der Prophet Jesaja hat das bereits vorhergesagt. In Kapitel 52 des Jesaja-Buches heißt es nach einer modernen Bibelübersetzung, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich, und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. In den folgenden Versen wird nun davon berichtet, dass ein Fremder, der zufällig vorbeikommt, für Jesus das Kreuz tragen muss, weil er selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Dabei stelle ich mir Jesus nicht gerade als einen schmächtigen und kraftlosen Menschen vor. Zu diesem Zeitpunkt muss er um die 33 Jahre alt gewesen sein. Als Zimmermann war er es gewohnt, hart zuzupacken. In den letzten 3 Jahren hat er außerdem mit seinen Jüngern kreuz und quer das ganze Land durchwandert. Tja, und wer es sogar wagt, sich mit den Händlern und Geldwechslern anzulegen und sie aus dem Tempel zu werfen, der muss schon ein paar kräftige Oberarme haben. Dass dieser Mann nun nicht mehr in der Lage ist, das Kreuz zu tragen, das man ihm auf die Schulter legt, das zeigt, wie übel die Soldaten ihn zugerichtet haben müssen. Ich lese weiter ab Vers 21. Und sie zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Wein mit Myrrhe vermischt, dem Harz eines Baumes, wurde den zum Tode Verurteilten als Betäubungsmittel gereicht. Eine kleine menschliche Geste, um die Qualen der Kreuzigung ein bisschen erträglicher zu machen. Doch Jesus lehnt ab. Er ist bereit, die Tortur bei vollem Bewusstsein zu ertragen. Vers 24. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen solle. Ziemlich am Anfang dieser Sendung hatte ich bereits davon gesprochen, dass die 4 Evangelien sehr nüchtern und zurückhaltend über die Kreuzigung Jesu berichten. Hier in Vers 24 haben wir den Beweis dafür. Und sie kreuzigten ihn. Das ist alles, was das Markus-Evangelium dazu zu sagen hat. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt eindeutig auf dem, was vorher und nachher passiert. Fast habe ich den Eindruck, als ob Gott höchstpersönlich dafür gesorgt hat, dass uns die Einzelheiten der Kreuzigung verborgen bleiben. Als ob er damit sagen wollte, das hier ist nichts für neugierige Blicke. Es ist einfach zu grausam und kann von dem Verstand eines Menschen nicht erfasst werden. Ich lese weiter ab Vers 25. Und es war die 3. Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Die 3. Stunde, das ist nach unserer Zeitrechnung 9 Uhr am Morgen. Im Johannesevangelium dagegen ist nicht von der 3., sondern von der 6. Stunde die Rede. Dazu gibt es zwar einige Erklärungsversuche, aber keiner scheint mir so richtig einleuchtend zu sein. Was dagegen die Aufschrift betrifft, die am Kreuz Jesu angebracht wird, so ergänzen sich in diesem Fall die verschiedenen Angaben in den Evangelien. So teilt uns das Johannesevangelium beispielsweise mit, dass die Aufschrift in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache angebracht wurde. Die Abkürzung der lateinischen Aufschrift, nämlich die Großbuchstaben INRI, ist auch heute noch auf vielen bildlichen Darstellungen des Kreuzes zu finden. INRI steht für Jesus Nazarenus Rex Judeorum, auf Deutsch Jesus von Nazareth, König der Juden. Im Johannesevangelium wird geschildert, dass die Hohenpriester mit dieser Aufschrift gar nicht einverstanden waren. Sie forderten Pilatus ausdrücklich auf, ich zitiere, »Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.« Doch Pilatus antwortete, »Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.« Um die ganze Geschichte zu erfahren, müssen wir uns also in allen vier Evangelien kundig machen, denn keines der Evangelien enthält eine Schilderung der kompletten Handlung. Auf jeden Fall ist der Ausdruck König der Juden eine schillernde Bezeichnung. Jesus sah sich selbst als der lang ersehnte Messias an, also war er im geistlichen Sinne der König der Juden. Aber er wollte für das Volk Israel auch das irdische Reich Gottes errichten, wurde jedoch von seinem Volk nicht anerkannt. Für die Hohenpriester und Schriftgelehrten wiederum war die Aufschrift König der Juden der Anklagepunkt schlechthin. Sie hielten ihm vor, dass er sich als König der Juden ausgab. Tja, und auf einen Römer muss die Aufschrift König der Juden eher komisch gewirkt haben. Denn in ihren Augen hätte Jesus gegen die römische Besatzungsmacht antreten müssen, um König zu werden. Das aber hat er nicht getan. Aus dem Markus-Evangelium Kapitel 15 lese ich nun weiter ab Vers 27. Und sie kreuzigten mit Jesus zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, »Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz.« Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, »Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel?« So steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Soweit die Verse 27 bis 34. Erneut werden hier genaue Zeitangaben gemacht. Zur dritten Stunde, also gegen 9 Uhr morgens, wurde Jesus gekreuzigt. Zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das Land und dauerte bis zur neunten Stunde, also von etwa 12 bis 15 Uhr. Das heißt, etwa 6 Stunden lang hing Jesus am Kreuz. Dann sein Aufschrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was in Jesus vorgegangen ist, können wir nicht einmal erahnen. Wieder ist es so, als ob Gott persönlich dafür sorgt, dass uns tiefere Einblicke in das Geschehen verwehrt, ja, vielleicht auch erspart bleiben. Denn der Aufschrei Jesu lässt erahnen, dass wirklich Fürchterliches passiert. Weiter ab Vers 35. Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Mag sein, dass Jesus in dieser Situation nicht besonders gut zu verstehen war. Vielleicht hörten die Umherstehenden aus seinen Worten auch den Namen Elia heraus und reimten sich etwas zusammen. Auf jeden Fall scheint es so, als ob sie von dem Mann am Kreuz etwas Besonderes erwarteten. Sonst hätten sie nicht gesagt, halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Im Grunde sind diese Leute ganz nah dran, in Jesus, den Messias, den König der Juden, den Erlöser der Welt zu erkennen. Doch ihr Wunsch, ein spektakuläres Wunder zu erleben, ist größer und hält sie davon ab. Schon öfter habe ich beobachtet, wie Menschen, die vom christlichen Glauben nicht viel halten, in einer ganz bestimmten Situation Jesus sehr nahe gekommen sind, bildlich gesprochen natürlich. Das konnte zum Beispiel bei einer Trauerfeier sein, bei der sie den Eindruck hatten, dass Jesus ihnen ganz persönlich durch eine Predigt Trost zuspricht. Aber zum Beispiel auch bei einer Hochzeitsfeier, als sie für einen Augenblick spürten, dass ich mit meiner geliebten Partnerin oder meinem Partner mein Leben teilen darf, das ist unverdiente Gnade. Und diese Gnade habe ich jemanden zu verdanken, der es gut mit uns meint und sich mit uns über unser Glück freut. Doch dann wurde der Gedanke an Jesus oder an Gott, den Vater, recht schnell beiseite gewischt. Wenn ich das hin und wieder als Außenstehender mitbekommen habe, fiel mir dazu ein Vers aus dem Hebräerbrief ein. Dort heißt es in Kapitel 3, »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht.« Zurück zu den Leuten, die ganz in der Nähe sind, als Jesus sein irdisches Leben aushaucht. Sie erwarten etwas Besonderes von dem Mann, der da am Kreuz hängt. Aber sie erwarten etwas Falsches. Und einer, so berichtet das Markus-Evangelium, füllt einen Schwamm mit Essig, steckt ihn auf ein Rohr und gibt Jesus zu trinken. Bei diesem Essig handelt es sich wohl um einen sauren Wein oder Weinessig, eventuell mit ein bisschen Wasser verdünnt. Er löschte gut den Durst und ist zu jener Zeit das übliche Getränk der Soldaten. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass Jesus von diesem dargebotenen Essig etwas nimmt. Den Wein mit Myrrhe, den man ihm vor seiner Kreuzigung als Betäubungsmittel geben wollte, hatte er dagegen abgelehnt. In unserem Bibeltext wird schließlich in Vers 37 berichtet, aber Jesus schrie laut und verschied. Eigentlich sollte man erwarten können, dass nach diesem Ereignis eine Art Ruhepause eintritt. Nachdenklichkeit, Trauer und Entsetzen bei den Menschen, die das alles mitbekommen haben, je nachdem, ob sie sich zu den Freunden oder zu den Feinden Jesu zählen. Und ich als Bibelleser würde zumindest eine Leerzeile im Bibeltext erwarten und dann den Beginn eines neuen Kapitels. Doch weder das eine noch das andere tritt ein. Kaum ist Jesus gestorben, schon passieren ein paar weitere Dinge, über die das Markus-Evangelium berichtet. Als Jesus am Kreuz starb, passierten kurz darauf einige, zum Teil unerklärliche Dinge in Jerusalem und Umgebung. Ein Erdbeben erschreckte die Menschen, Gräber öffneten sich und Tote wurden nach der Auferstehung Jesu wieder lebendig. Und ein Vorhang im Tempel, der eine besondere Bedeutung hatte, zerriss in zwei Stücke. Von diesem zerrissenen Vorhang und von weiteren Vorkommnissen nach dem Tod Jesu handelt die nächste Sendung aus der Reihe durch die Bibel. Schon jetzt eine herzliche Einladung dazu.